Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf kurz mich vorstellen, etwas von mir erzählen. Mein Name ist Wolf-Dieter Hartmann. Ich bin 1983 zum Glauben gekommen. In einer Zeit hatte ich in Hamburg eine Praxis für Psychotherapie, bin oft gefragt worden, wie ein Psychologe zum Glauben kommt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass es nicht so oft passiert. Ich hatte eine gläubige Mutter, ich war ihr auserwähltes Missionsfeld und habe auf die Weise eine ziemliche Widerstandskraft entwickelt gegen jede Art von Missionsversuche. Wie ist es dann trotzdem passiert? Ich war zu der Zeit getrennt von meiner Frau 1983. Ich hatte einige Klienten in meiner Praxis mit Problemen, auf die ich keine Antwort hatte. Und ich war dann auf der Suche und war in einem Zentrum für initiatische Therapie. Eine Mischung aus Zen-Buddhismus und Jungscher Analyse. Und dort hat eine Mitarbeiterin eines Tages gesagt, ich sollte mal geistig ein paar Schritte tun. Sie hat mir einige esoterische Wege vorgeschlagen. Das war mir damals nicht so fern und ich sagte, gut, ich überlege mir das. Bin spazieren gegangen und hatte auf dem Spaziergang ein Bild von meinem inneren Auge von einem Marktplatz, von dem verschiedene Wege abgehen und ich dachte, ja, das ist meine Lebenssituation. Und da war ich neugierig, was das für Wege sind und dann habe ich geguckt auf die Schilder, die an diesen Wegen standen. Da war ein Schild Anthroposophie, ein zweites Buddhismus, verschiedene andere esoterische Wege. Und dann kam ein Schild, da stand drauf Jesus Christus. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. In dem Moment, wo ich das Schild sah, wusste ich, das ist der Weg. Gleichzeitig wollte alles in mir, alles nur das nicht. Warum? Weil ich halt diese Widerstandskraft hatte im Zusammenhang mit den Evangelisationsversuchen meiner Mutter. Aber die Erkenntnis, dass Jesus der Weg ist, war so klar, dass ich Ja gesagt habe. Ich hatte keine Ahnung, wie sowas geht. Ich bin nach Hause gefahren, habe in eine Bibel, in der ich nie gelesen habe, vorne reingeschrieben Ja und das Datum. Das war meine Hinwendung zu Jesus. Dann habe ich eigentlich weitergelebt wie vorher und habe mich dann in der Folgezeit scheiden lassen von meiner Frau. Bin ein Jahr später über einen Grundkurs des Glaubens in eine Gemeinde gekommen. Habe dann meine geschiedene Frau angerufen, habe ihr erzählt, es gibt so einen Grundkurs des Glaubens. Sie ist dann in einen Folgekurs gegangen. Die Folge davon war, dass wir uns sonntags im Gottesdienst immer wieder getroffen haben. Nach 3 Monaten hat dann meine geschiedene Frau gefragt, was soll das eigentlich, dass wir sonntags im Gottesdienst treffen. Ich habe dann ohne zu überlegen gesagt, wir heiraten wieder. Und sie hat ohne zu überlegen gesagt, nein. Es hat dann noch einige Zeit gebraucht, bis Gott ihr klar gemacht hat, dass sie etwas sehr Wesentliches versäumt, wenn sie mich nicht wieder heiratet. Es muss sehr eindrücklich gewesen sein, jedenfalls haben wir dann 1985 wieder geheiratet und haben jetzt 2 Kinder aus 2. Ehe mit meiner ersten Frau. Gefällt mir immer wieder neu. Ja, es ging dann weiter in unserem Leben, dass ich nach einiger Zeit merkte, wie in eine Spannung auftrat zwischen dem, was ich in meiner Ausbildung als Psychotherapeut gelernt hatte und dem, was ich in der Bibel las. Und in dieser Suchbewegung, wie ich diese Spannung auflösen könnte, bin ich 1986 auf eine Gruppe von Psychologen gestoßen, die gerade einen Verein gegründet hatten, IGNIS, die Deutsche Gesellschaft für christliche Psychologie. Ich bin dahin und habe zugehört, was die wollten und das erschien mir sehr radikal. Die wollten eine neue, eine christliche Psychologie entwickeln, eine Psychologie, die gegründet ist im Wort Gottes. Und ich dachte, aber dann, was ist dann mit meiner Psychologie? Ich hatte so die Vorstellung, ich könnte meine Psychologie nehmen und irgendwie den Glauben zusammen und daraus eine gute Mischung machen. Ja, aber in dieser Radikalität, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich hatte Feuer gefangen und Ignis kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Feuer. Und ich hatte Feuer gefangen und bin dann bei jeder Gelegenheit wieder von Hamburg nach Würzburg gefahren, um Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern. Und so bin ich dann auch in einen Grundkurs für christliche Psychologie gegangen. Grundkurs für christliche Psychologie, da hatten wir dann ein Wochenende, da ging es um die Frage, was ist für dich dein Maßstab für dein Denken und dein Handeln? Was ist für dich die höchste Instanz, die letzte Instanz? Es ging um das Wort Gottes. Und ich bin mit Bauchschmerzen nach Hause gefahren, weil ich dachte, wenn ich mich entscheide, dass das Wort Gottes letzte Instanz ist für mein Denken und Handeln, dann kann ich meine Praxis schließen. Die Vorstellung, jedes Mal überlegen zu müssen, was darf ich nun sagen, was sagt das Wort Gottes dazu, das erschien mir so kompliziert, dass ich dachte, das schaffe ich nicht. Gleichzeitig wusste ich, wenn ich mich nicht entscheide, dann kann ich meinen Glauben an den Nagel hängen. Und in diese Zeit hinein hat Gott in mein Leben gesprochen. Er hat mir eine Lektion erteilt. Er hat gesagt, was strengst du dich eigentlich so an? Entscheide du dich für mein Wort und ich werde deine Arbeit verändern. Dann habe ich schnell Ja gesagt, bevor sich das anders überlegt. Dann habe ich auch nicht weitergearbeitet, so wie ich es gewohnt war. Und nach einem halben Jahr fragte mich jemand, wie machst du das? Wie führst du jetzt Gespräche? Dann habe ich das so erzählt, wie ich meine Gespräche führe. Und nach einer Weile sagte dieser Mensch, boah, du machst das ja, wie wir uns das in der christlichen Psychologie vorstellen. Und da habe ich zurückblickend gemerkt, wie Gott das gemacht hat. Manches habe ich einfach vergessen von meiner Ausbildung. Bei manchen Dingen hat Gott gesagt, lass das. Und manches hat er einfach gesegnet. Die Lektion, die ich gelernt habe, war die, wenn Gott sagt, tu das, muss ich nicht wissen, wie es geht. Ich muss nur glauben, dass Gott weiß, wie es geht. Und dass er mich an die Hand nimmt und führt. Ja, und so ging das dann nach einiger Zeit auch, dass wir gefragt wurden, ob wir nicht nach Würzburg kommen würden, meine Frau und ich, um die Arbeit von Ignis mit aufzubauen. Und so sind wir 1989 von Hamburg nach Würzburg gezogen, um die Arbeit von Ignis mit aufzubauen. Dazu hat Gott noch vorher mir gesagt, dass er sein Reich mit mir nicht in einer privaten Praxis bauen will, sondern dass er möchte, dass die Gemeinde als Ort der Heilung wiederhergestellt wird. Ich hatte sowas noch nie gehört, habe dann gleich gefragt, Herr, was ist Gemeinde als Ort der Heilung? Gib mir ein Wort dafür, dass ich mich auf irgendetwas stellen kann. Er hat mir zwei Worte gegeben. Das eine Wort ist Haggai, zwei Kapitel, eine Beschreibung des Leibes Christi. Und das andere ist Epheserbrief, Epheser 4, Vers 11 bis 16. Wer es mal durchlesen will, sind spannende Texte. Ja, vielleicht noch kurz ein Wort zu Ignis. Diese Suche danach, eine christliche Psychologie aufzubauen, die bewegt uns bis heute. Die Suche danach, wie Gott uns sieht, wie Gott die Welt sieht. Also nicht eine Psychologie, die gegründet ist auf dem humanistischen Gedankengut, sondern wo das Wort Gottes, wo Gott selber die Mitte ist. Und da bin ich eigentlich auch beim Predigtthema Gott ernst nehmen. Glauben. In Lukas 18, Vers 2 gibt es einen Text, der lautet, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Glauben. Vor einiger Zeit fragte mal eine Teilnehmerin in einer Gruppe, woran merke ich eigentlich, dass ich ein Königskind bin? Ich fühle mich im Alltag eher wie ein Bettler, hilflos, klein, ohnmächtig, alles andere als ein stolzes Königskind. Und alle in der Gruppe waren erstmal still, weil keiner wusste, so recht eine Antwort zu geben. Und in der Stille kam dann nur ein Wort als Antwort: Glaube. Glaube, was hat es damit auf sich? Ihr habt ja alle dieses Wort schon zigmal gehört, Glauben, und man trägt es im Mund und man singt es und was weiß ich, was man alles damit macht. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Wir sind eigentlich mehr gewohnt, dass wir an das glauben, was wir sehen. Nun heißt es in der Bibel, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, also indem wir das glauben, was wir nicht sehen, dadurch werden wir gerecht. Oder ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder. Nur durch den Glauben. Und Matthäus 8, Vers 13 heißt es, Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das heißt, es taucht ja immer wieder auf, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Selbst bei Hiob heißt es, dir geschehe, wie du befürchtet hast. Nee, Hiob sagt, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Aber was er befürchtet hat, war ja auch ein Glaube. Und wir glauben so viel Zeug, und wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das, was wir glauben, eintrifft. Als die Jünger zu Jesus sagten, stärke unseren Glauben, erwiderte er, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und er wird sich ins Meer stürzen. Okay, wie viele Berge habt ihr schon versetzt? Keine? Glaube ich nicht. Das würde ja sonst bedeuten, ihr habt keinen Glauben. Wenn ihr sagt, ihr habt noch keine Berge versetzt, dann würde bedeuten, ihr habt keinen Glauben. Jetzt erzähle ich euch mal, wie das aussehen kann. Es gibt ja die kleinen Berge unseres Alltags. Also zum Beispiel, wenn du Nachrichten schaust in den Fernsehen, da bist du ziemlich herausgefordert zu glauben. Glaubst du, dass die recht haben? Oder glaubst du, dass Gott größer ist als die Nachrichten? Oder lässt du dich von den Nachrichten beeindrucken, die dir sagen wollen, oh, 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 es wird ganz schlimm? Danke. Sind ja die kleinen Dinge des Alltags, wo wir unsere Befürchtungen haben, unsere Ängste, unsere Sorgen, wie wird das werden? Und die Herausforderung, glaube ich, dass Gott gegenwärtig ist, dass er hier und jetzt da ist und dass er Sorge trägt für alles, was kommt. Oh. Das ist eine Gemeinde mit Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein kleiner Berg, der versetzt wurde, ne? In Form eines Glastisches. Oder manchmal die Berge, die wir haben in Beziehungen. Wenn es in einer Beziehung schwierig ist und wir uns vorstellen, wir gehen jetzt auf den anderen Menschen zu, um darüber zu reden, und dann kommen tausend Gedanken, was jetzt passieren könnte. Und die ganzen Überlegungen, oh, 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 wie wird der reagieren und so weiter, oh je, oh je. Eigentlich heißt es ja, oh Jesus, eigentlich schon mal ein ganz gutes Gebet. Jetzt die Herausforderung, den Schritt auf den anderen zuzumachen, das erste Wort rauszubringen und dann zu gucken, was dann passiert. Den Glauben zu haben, es wird was werden. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Unsere Tochter war, als sie 14 war, sowas wie so ein Kaktus. Vielleicht kennt ihr den Buchtitel, Wie umarme ich einen Kaktus? Das drückte sich so aus, wenn ich manchmal zur Tür reinkam und sie sah mich, dann lief sie raus. Schlug die Tür hinter sich zu. Manchmal lief sie auch schreiend raus. Es war jedenfalls sehr unangenehm und ich dachte irgendwann eines Tages so, jetzt reicht's. Jetzt werde ich ihr mal zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Das hielt Gott sei Dank nur so 10 Minuten an. Dann habe ich überlegt, nee, das will ich doch eigentlich gar nicht. Dann habe ich überlegt, was will ich denn? Da dachte ich, ich will doch eigentlich, dass wenn wir uns begegnen, dass wir uns freuen. Dass sie sich freut, dass ich mich freue. Da dachte ich, gut, gehe ich jetzt zu ihr hin. Dann bin ich hingegangen, habe an der Tür geklopft bei ihr. Sie hat gesagt, herein, sie wusste ja nicht, wer draußen steht. Dann war ich im Raum drin, sie saß mit dem Rücken zu mir am Schreibtisch und hat sich nicht umgedreht. Und ich stand da im Raum und dachte, kann ich auch wieder gehen? Da dachte ich, nee, will ich nicht. Ich will ja eigentlich, dass unsere Beziehung besser wird. Und dann fing ich so an, dann habe ich mich auf die Bettkante gesetzt. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich gebetet wie ein Weltmeister. Herr, hilf, Herr, hilf. Irgendwas in mir sagte, kann ich auch wieder rausgehen. Aber ich wollte ja weiter. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich bin eigentlich nicht glücklich mit unserer Beziehung. Und dann fing sie an und beschwerte sich über ihren Bruder. Weil der Bruder so nervig ist, weil er so immer so laute Musik macht und so. Ich dachte, darüber will ich gar nicht reden. Ich will über unsere Beziehung reden. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Gebetet wie ein Weltmeister. Und dann sagt sie plötzlich, hörst du mich mal die Lateinvokabeln ab? Ich dachte, Lateinvokabeln, ich will über unsere Beziehung reden. Habe mich aber darauf eingelassen. Und dann sagt sie plötzlich, massierst du mir mal den Rücken? Ich dachte, hä, ich wollte über unsere Beziehung reden. Das lief die ganze Zeit anders, als ich das dachte. Und immer ging es darum, dass ich überwinde und dranbleibe an dem Ziel, nämlich, dass unsere Beziehung wieder so wird, dass wir uns aufeinander freuen. Okay, ich habe ihr den Rücken massiert und danach waren die Stacheln weg von dem Kaktus. Es lief völlig anders, als ich das gedacht hatte, aber es ging immer wieder darum, diesen Berg, der sich da auftürmen wollte und der mir sagen wollte, geh doch wieder raus, es nutzt ja sowieso nichts, es bringt nichts, den zu überwinden. Und ich glaube, es gibt so viele Situationen in unserem Alltag, wo wir herausgefordert sind, diese kleinen Berge zu überwinden. Nicht zuzulassen, dass die sich auftürmen und uns den Weg versperren, sondern dass wir selber uns aufmachen, auf diesen Berg zu steigen. Wie entsteht Glaube? In Römer 10, Vers 8 heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Wir haben den Glauben im Herzen. In Sprüche 4, Vers 20 bis 23 heißt es, mein Kind, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht aus den Augen kommen, bewahre sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das heißt, achte darauf, welche Worte du in dein Herz reinnimmst, welche Worte du in deinem Herzen bewahrst. Die Worte, die du aufnimmst, die glaubst du nämlich. Diese Worte, die in deinem Herzen wohnen, die sorgen dafür, dass die immer wieder zum Vorschein kommen in den verschiedenen Situationen. Die Frage ist, von wem du die Worte her einsammelst. Glaube ist eine merkwürdige Angelegenheit. Es gibt so verschiedene Arten von Glauben. Es gibt den Erfahrungsglaube. Du glaubst die Dinge, die schon immer so gelaufen sind. Du glaubst, wenn du sonntags hierher kommst um 10 Uhr, dann ist hier Gottesdienst, weil es schon immer so war. Und der Stuhl, auf dem du sitzt, hast du überprüft, ob der hält? Nee, ne? Der hat immer gehalten, also hast du geglaubt, der hält auch heute. Der bricht nicht ein. Und so glauben wir, weil wir Dinge erfahren haben. Denken gar nicht mehr drüber nach, das war immer so, das wird immer so bleiben. Das zweite ist der Autoritätsglaube. Wir glauben denen Menschen, denen wir die Autorität geben. Zum Beispiel den Ärzten. Wir glauben den Ärzten, wenn die uns eine Diagnose geben. Als unsere Tochter geboren wurde, sagte die Hebamme, das ist ein Junge. Legte das Kind so auf den Bauch von meiner Frau. Nach einer Weile fragte sie, wollen Sie das Kind abnabeln? Ich sage, ja. Wollen Sie das Kind waschen? Ja, ich habe das Kind auf den Waschtisch gelegt. Und ich stand da und dachte, das soll ein Junge sein. Autorität. Die Hebamme war für mich eine Autorität. Die hat gesagt, es ist ein Junge. Und ich stand da und brauchte eine geraume Zeit, um zu fragen, sind Sie wirklich sicher, dass das ein Junge ist? Wenn wir jemandem Autorität geben, dann werden wir nicht so schnell das in Frage stellen, was dieser Mensch sagt. Das nächste ist der Entscheidungsglaube. Ich entscheide mich zu glauben, weil Gott es sagt. Also ich habe mich entschieden, dass das Wort Gottes Maßstab, letzte Instanz für mein Denken und Handeln ist. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Gott hat mal, nein, das, ich muss auf die Uhr gucken, nicht zu lange. Ich kam mal runter zu meinem Auto, dann waren die Reifen platt gestochen. Drei Reifen von vieren waren platt. Die Antenne war auch abgeknickt und ich war stinksauer. Ich habe überlegt, wer das gewesen sein könnte, hatte auch so eine Vorstellung schon, wer das war und habe überlegt, was ich mit den Leuten mache, die mir das angetan haben. Ich habe überlegt, dass ich die Leute erhänge, erwürge, ersteche, erschieße, Teern, Federn, Rädern, Vierteilen. Also es waren so verschiedene Variationen. Und so mitten rein in meine schönen Vorstellungen, was ich mit den Leuten mache, kam plötzlich der Satz, liebe deine Feinde. Meine spontane Reaktion war nein. Nach einer Weile kam das nochmal, liebe deine Feinde. Und dann geschah was Merkwürdiges. Dann kam eine Stimme, die sagte, pass bloß auf, wenn du das tust, dann kannst du den vierten Reifen auch noch hinrollen oder gleich das ganze Auto verschenken. Ihr kennt ja die Geschichte in der Bibel, ne? Wenn dir jemand auf den Mantel wegnimmt, gib ihm die Jacke auch noch dazu. So, und dann kam zum dritten Mal, liebe deine Feinde. Und dann war ich weich gekocht. Dann wusste ich, das ist Gott. was machst du, wenn du weißt, es ist Gott? Dann sagst du ja. Also habe ich gesagt, ja, ich liebe meine Feinde. Dann bin ich mit dem Taxi in die Praxis gefahren und habe die Feinde geliebt und gesegnet und habe sie umgebracht, geliebt, gesegnet, umgebracht. Das war ja immer noch in meinem Herzen. In meinem Herzen war immer noch, ich bringe die um. Aber gleichzeitig hatte ich mich entschieden, die zu lieben und zu segnen. Ich habe Gespräche geführt mit Klienten und die Feinde geliebt, gesegnet, umgebracht. So viel zum Thema Multitasking für Männer. Und nach 3 Stunden war es vorbei. Plötzlich hat es Klick gemacht und es war vorbei, es war Ruhe. Ich dachte, ah, jetzt ist es vorbei. Und dann hat Gott gesagt, nein, nein, nicht vorbei. Jetzt werde ich dir mal zeigen, was du alles gemacht hast. Dann hat er mir aufgezeigt, dass ich Menschen gerichtet habe, verurteilt habe, gemordet habe. Und dann konnte ich umkehren. Aber der Punkt war, dass ich mich entschieden hatte. Ich habe eine Entscheidung getroffen, auf sein Wort hin die Feinde zu lieben. Und das ging dann weiter. Als ich dann dachte, jetzt ist gut, dann hat Gott gesagt, nein, nein, jetzt zeige ich dir mal, wo noch überall deine Feinde sind. Dann hat er meine Gedanken hingeführt zu dem Haus, in dem wir wohnten. Und da gab es einige Leute, denen ich nicht gerne im Treppenhaus begegnet bin. Jetzt sagte ich, oh je, was muss ich jetzt machen? Soll ich für die Kohlen aus dem Keller holen oder einkaufen gehen? Ist ja immer gleich so ein Gedanke, was muss ich tun? Und Gott hat gesagt, warte doch mal, schau dir doch die Leute überhaupt erstmal an. Also bin ich auf der Treppe stehen geblieben, wenn ich was hörte. Und wenn die Leute kamen, habe ich geguckt. Und wenn du so stehst und guckst, musst du ja irgendwas machen. Ne? Also habe ich gesagt, hallo. Und die haben auch hallo gesagt. Nach einer Weile habe ich gemerkt, wie diese Menschen einen Platz in meinem Herzen bekamen. Und ich habe angefangen, für die zu beten. Versteht ihr? Die Entscheidung, ich habe mich darauf eingelassen, auf Gott. Er hat gesagt, liebe die Feinde. Keine Ahnung, wie das geht, ich weiß es bis heute nicht. Aber ich habe ja gesagt und mit der Weile haben die Leute dann einen Platz bekommen im Herzen. Ich habe angefangen, für die zu beten. Gott macht das. Das Letzte dann, das Vierte, was ich mir noch einfällt zum Glauben, den Arten von Glauben, das ist der geschenkte Glaube. Manchmal bekommst du Glauben geschenkt. Unser Sohn kam nach Hause, hatte seinen Rucksack mit Sportsachen in der Schule vergessen. Wir dachten, den holen wir wieder, wir sind in die Schule, der Rucksack war nicht da. Nach einigen Tagen sagte meine Frau, jetzt brauchen wir neue Sportsachen. In dem Moment, wo sie das sagte, machte bei mir etwas Klick und sagte, nein, der Rucksack kommt zurück, der gehört uns. Ich war zutiefst überzeugt, dass der Rucksack zurückkommt. Es verging eine Woche, der Rucksack war nicht da. 2 Wochen, der Rucksack war nicht da. Ich bin um die Schule rumgelaufen, habe proklamiert und gedacht, der Rucksack hier gehört uns und so weiter. Irgendwie habe ich erwartet, irgendwie was taucht auf. Der Rucksack war nicht da. Meine Frau sagte, jetzt brauchen wir aber wirklich neue Sportsachen. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, der Rucksack kommt zurück. Unsere Tochter sagte, glaub du nur. Unser Sohn wusste nicht so richtig, an wen er sich halten sollte, dachte wohl, halt dich mal an Papa, der glaubt. Nach 3 Wochen hing der Rucksack in der Schule an der Tür. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wusste, der Rucksack kommt zurück, das war völlig klar. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, der den Rucksack genommen hat, der würde jetzt irgendwie kommen, Buße tun und sich bekehren. Das ist nicht passiert. Aber der Rucksack war wieder da. Einige Wochen später kam unsere Tochter von der Klassenfahrt und ihr war der Fotoapparat gestohlen worden. Und ich dachte, ich weiß, wie es geht. Der Rucksack irgendwie, ich bete und das Ding kommt wieder. Und während ich anfing zu beten, habe ich schon gemerkt, nee, nee, das ist nicht das Gleiche. Ich habe mich erinnert an das, was da war, aber es war nicht der Glaube. Ich hatte nicht den Glauben, dass er zurückkommt. Bei dem Rucksack war der Glaube geschenkt. Bei dem Fotoapparat habe ich nur gehofft, dass es so ähnlich läuft. Das war ein Unterschied. Wem glaubst du? Vielleicht habt ihr das eben schon gemerkt in der Geschichte von den Autoreifen, dass es auch andere Stimmen gibt, die kommen können. Die Stimme, die gesagt hat, pass bloß auf, wenn du dich auf den einlässt, der dir sagt, liebe deine Feinde, dann kannst du den 4. Reifen auch noch hinrollen oder gleich das ganze Auto verschenken. Wem glaubst du? Wir haben mit einer Frau gesprochen, die dann irgendwann sagte, wie kann das sein, dass man mit Gott nichts zu tun haben will? Sie hatte unser Zeugnis gehört und dann plötzlich doch glaubt. Ich bin doch auch gläubige Christin und glaube an Gott. Und in dem Moment, wo sie das sagte, ich glaube an Gott, dachte ich, ja, aber es macht noch einen Unterschied, ob ich an Gott glaube oder ob ich ihm glaube. Ich kann an Gott glauben, irgendwo, dass es einen Gott gibt, aber ihm glauben, da wird es persönlich. Dass er der Gott spricht und dass ich ihm glaube, das, was er sagt. dass ich ihn beim Wort nehme, dass ich ihn festlege und sage, du hast gesagt. Darf man das? Es ist ja manchmal spannend, wenn man so im Gespräch ist, dann sagt man, da fallen einem Dinge auf, die man vorher noch nie so gedacht hat oder noch nie so gesagt hat. Ich dachte plötzlich, ja, das ist gewaltig. Ich glaube ja nicht nur an Gott, dass es irgendwo da entfernt einen Gott gibt, sondern der Gott, an den ich glaube, der ist da, der ist präsent, der ist hier. Und mit dem kann ich reden. Die Frage, auf wen hörst du, schließt sich da an. Also wem glaubst du, auf wen hörst du? Wer spricht denn da? Das ist meine Mutter, ich habe schon erzählt, gläubig, die ist mal zum Seelsorger gegangen, weil es in unserer Familie so dramatisch war, so furchtbar, so schlimm für sie. Und in der Seelsorge hat sie das Wort bekommen, glaube nur an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie ist nach Hause ganz glücklich, hat das Wort genommen und hat geglaubt. Der Gebetskreis hat mitgeglaubt, dachten, oh ja, das glauben wir auch. Dann haben die gebetet. Und in den folgenden 4 Jahren ist alles nur noch schlimmer geworden. Es gipfelte dann darin, dass die Ehe von meiner Frau und mir, dass die in die Brüche ging. Dann hat der Gebetskreis gesagt, jetzt glauben wir nicht mehr. Und der Pastor kam und hat gesagt zu meiner Mutter, so wörtlich darfst du die Bibel nicht nehmen. Und sie hat gesagt, Vater, du hast gesagt, und hat das Gott vorgehalten. Jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag hat sie es Gott vorgehalten, du hast gesagt. Und hat erwartet, dass er sein Wort hält, um zu erleben, dass nach 8 Jahren unsere Ehe wieder in Ordnung kam, nach insgesamt 10 Jahren mein Vater zum Glauben kam mit 76, nach 25 Jahren sie immer noch geglaubt hat, dass auch meine Schwester noch zum Glauben kommt. Aber sie hat es vor Gott festgehalten. Sie hat gesagt, du hast gesagt und das erwarte ich. Und Gott erwartet von uns, dass wir genau das so tun. Das ist das, was die Geschichte mit dem Richter uns deutlich machen will. Unser Recht. Im Psalm 33 heißt es, mein Herz hält dir vor dein Wort. Weil du das gesagt hast, deswegen glaube ich und ich halte daran fest und erwarte, dass es Wirklichkeit wird. Das erwartet Gott von uns. Dass wir glauben, dass er das, was er sagt, auch zuhält, dass er, was er zusagt, auch hält und Wirklichkeit werden lässt. Auf wen hörst du? Ein Ehepaar kam zu mir zum Seelsorgegespräch. Und innerhalb von 3 Minuten waren wir mitten im Krieg. Das heißt, die waren im Krieg. Ich war mitten im Krieg von den beiden. Die beiden haben sich gegenseitig angeschrien. Und ich kam nicht dazwischen. Die hörten nicht mehr auf mich. Die haben mich überhaupt nicht mehr beachtet. Ich habe dann irgendwann gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann auch rausgehen. Lass die beiden hier schreien. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt stelle ich mich dazwischen. Dann habe ich mich zwischen die beiden gestellt. Und dann haben die versucht, um mich rumzuschreien. Dann habe ich immer versucht, mich da vorzustellen, solange bis die ruhig waren. Und das Geschrei ging eigentlich immer nur so in der Anklage. Du hast, du bist und du bist nicht und du machst nicht und so weiter. Alles Vorhaltungen. Und jeder hat eigentlich so Argumente gebracht, dass er immer sagte, wenn du das nicht machst, dann kann ich das nicht und so weiter. Und als sie dann ein bisschen ruhig waren, habe ich dann mit dem Mann gesprochen, habe ihn gefragt, was ist denn bei euch beiden passiert? Und der Mann sagte, wir waren auf der Rückfahrt, hatten einen Ausflug gemacht und es ging uns so gut und ich hatte so die Vorstellung, jetzt haben wir noch einen wunderschönen Abend. Und die Frau sagte auf der Rückfahrt, oh, ich könnte jetzt was zum Abendessen gebrauchen und dachte, ihr Mann macht was. Dann haben sie noch, bevor sie in ihre Wohnung gingen, seine Eltern besucht. Und die Eltern haben ihnen das dann noch was mit nach Hause gegeben, was sie noch versorgen mussten. Und er merkte schon, der Abend wird nichts mehr. Und er hat dicht gemacht, hat sich hinter seinem Computer verkrochen. Die Frau hat die Sachen versorgt, die die Eltern mitgegeben haben und hat festgestellt, es ist kein Abendessen auf dem Tisch. Dann fing sie an zu schreien. Und er hat dagegen geschrien und so ging der Krieg über 5 Tage, bis sie zu mir kamen. Ich hatte mit den beiden schon immer wieder darüber gesprochen, dass sie Habende sind, dass sie Teilhaber sind an der ganzen Fülle der Gottheit. Alles, was Gott uns gegeben hat, gehört uns ja. Ich habe ihnen das immer wieder gesagt und zu dem, was uns gehört, gehört auch Liebe und Freude und Frieden und so weiter. Und eigentlich hätten die beiden einander so viel geben können, Aber jeder hat in dem Glauben gehandelt, dass er zu kurz kommt und dass er nur glücklich werden kann, wenn der andere sich richtig verhält. Das habe ich den beiden nochmal wieder gesagt. Ich habe gesagt, ihr seid doch Habende. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, was kannst du deiner Frau geben? Nix. Ich sage, ich mache dir mal eine Vorlage. Du kannst zu deiner Frau sagen, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Das kannst du ihr geben. Sagt er, nö, es tut mir nicht leid. Habe ich mit ihm noch 10 Minuten gerungen, solange bis er so weit war, seiner Frau zu sagen, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. In dem Moment sagt sie, hättest du das doch an dem Abend gesagt, dann hätte ich aus meiner Kiste rauskommen können. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, was kannst du deinem Mann geben? Ich? Nichts. Dann habe ich ihr gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Du kannst deinem Mann geben, dass du sagst, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Nö, den brauche ich nicht. Viertelstunde haben wir rumgerungen, bis sie soweit war, dem Mann zu sagen, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Als sie das geschafft hatte, sind sie händchenhaltend von dann gezogen. Was war das Problem? Auf wen haben die gehört? Die Stimme, die immer wieder sagt, dass wir Mangelhabende sind, dass wir zu kurz kommen, dass wir den anderen brauchen, dass der uns bedient, damit dieser Mangel in uns gefüllt wird. Wer sagt das? Wer will uns ständig wieder sagen, dass wir zu kurz kommen und dass wir zu wenig haben und dass wir das von dem anderen Menschen brauchen? Gott hat gesagt, dass er alle unseren Mangel ausfüllt. Und jeder von den beiden war Habender und konnte alles geben, die ganze Fülle Gottes. Und immer wieder lässt man sich darauf ein, dass man der Lüge glaubt, dass wir nur glücklich werden können, wenn der andere sich so verhält, wie wir das für richtig halten. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg. Es gibt eine Geschichte in 4. Mose 14, die Geschichte vom Volk Israel, wie die Botschafter in das gelobte Land gehen, die 14, nein, die 12, 12 Botschafter sind es. 12 Botschafter gehen da rein, kommen wieder und sagen, es ist alles so, wie wir es gehört haben. Tolles Land. Aber, da sind die Riesen und in deren Augen sind wir wie die Heuschrecken. Erinnert ihr euch, kennt ihr die Geschichte, dass Gott vorher mehrere Male zu seinem Volk gesagt hat, passt mal auf, ihr geht in das gelobte Land und ich werde, hört gut zu, ich werde die Riesen vor euch her vertreiben. Ich werde die vor euch her vertreiben. Er hat ständig gesagt, achtet gut darauf, ich werde die Riesen vor euch her vertreiben. Immer wieder mit dem Vermerk, hört mal her, was ich euch zu sagen habe. Und die Botschafter kommen zurück und haben das völlig vergessen. Kaleb und Josua versuchen sie daran zu erinnern. Aber das ganze Volk macht ein Riesengeschrei. Ein Riesengeschrei, weil sie sagen, alles vergebens, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Das gipfelt dann darin, dass das Volk Mose steinigen will. Allein die Vorstellung, ne? 600.000 Menschen, die Steine in der Hand haben und dich steinigen wollen. Stell dir das mal vor. Und in dem Augenblick spricht Gott zu Mose und sagt, Mose, mach mal einen Schritt zur Seite, ich werde das ganze Volk platt machen, mach aus dir ein neues Volk. Genial, ne? Die Lösung. Und was macht der Mose? Der stellt sich mitten rein und sagt, nee, das machst du mir nicht. Was sollen die anderen Völker davon halten, wenn du dein Volk, für das du dich so eingesetzt hast, wenn du die einfach platt machst? Nee, das machst du nicht. Du hast außerdem gesagt, dass du ein barmherziger Gott bist. Wisst ihr, was Gott sagt? Mose, du hast recht. Stimmt, weil du mich daran erinnerst, deswegen will ich barmherzig sein. Das ist die Macht, die wir haben, dass wir unseren Glauben einsetzen und dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir uns dazwischen stellen und ihn daran erinnern und sagen, du hast gesagt. Und Gott hält sich dran. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, so heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Als unsere Kinder klein waren, gab es eine Fernsehsendung, die sie sehen durften. Das war die Sendung mit der Maus. Die war immer sonntags um 10 Uhr, also haben wir uns einen Videorekorder angeschafft, damit wir den Zeitpunkt bestimmen konnten, wann es abgespielt wird. Einmal gab es eine Sendung, war jemand zu sehen, der einen Apfel in der Hand hielt. Und er sagte zu jemandem, der noch nicht zu sehen war, bist du wirklich sicher, dass du triffst. Und Und dann tauchte derjenige auf, der angesprochen war, jemand mit einer Armbrust, und der sagte, ich bin ganz sicher, dass ich treffe. Der mit dem Apfel fragte nochmal, bist du wirklich ganz sicher, dass du triffst? Und der mit der Armbrust sagte, ich bin ganz sicher. Dann fing der mit dem Apfel nochmal an, bist du wirklich ganz, ganz sicher, dass du triffst? Dann stampfte der mit der Armbrust auf und sagte, stell dich endlich an den Baum. So, und das nächste Bild, dann sah man den mit dem Apfel auf dem Kopf vor dem Baum stehen. Und er wollte nochmal ansetzen und sagen, bist du wirklich ganz sicher? In dem Moment zog der mit der Armbrust ab. Und der Pfeil ging mitten durch den Apfel. Sendung mit der Maus, jetzt wird gezeigt, warum der so sicher war. Jetzt hat man gesehen, an dem Baum hinter dem Mann mit dem Apfel auf dem Kopf war ein dünnes Stahlseil angebracht. Dieses dünne Stahlseil war schwarz angestrichen und ging durch den Apfel durch, zu dem mit der Armbrust, durch den Pfeil. Und hinter dem mit der Armbrust stand jemand, der das Seil straff gehalten hat. Der Pfeil konnte gar nicht anders als durch den Apfel gehen. Der konnte gar nicht anders. In dem Moment, wo ich diese Sendung sah, dachte ich, wow! Mir fiel sofort die Geschichte ein, wo Jesus mit seinen Jüngern über den See fährt. Und mitten auf dem See gibt es einen Sturm und Jesus schläft und die Jünger rennen hin und wecken ihn und fragen, kümmerst du dich gar nicht darum, dass wir umkommen? Wie kamen die auf die Idee, dass sie umkommen sollten? Wenn wir nur den Sturm betrachten, kann man das vielleicht noch verstehen. Aber der Anfang der Geschichte war, dass Jesus gesagt hat, wir fahren über den See. Jesus hat gesagt, wir fahren über den See. Er hat nicht gesagt, wir fahren bis in die Mitte und saufen ab. Wir fahren über den See und die hätten als U-Boot oder als fliegende Holländer oder sonst wie fahren können. Es war völlig wurscht. Die Bestimmung war, dass sie über den See fahren. Daran wurde ich erinnert. Ich dachte, wow, genau, das ist es. Wenn Gott sagt, wir fahren über den See, dann geschieht das. Dann sind die Umstände egal. Wir lassen uns so sehr von den Umständen immer wieder bestimmen, einfangen, dass wir auf die Umstände gucken und dann vergessen wir, was Gott gesagt hat. Sollte Gott etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. 4. Mose 23, 19. Sollte Gott etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Gott ernst nehmen heißt ihn beim Wort nehmen. Wenn er etwas sagt, zu sagen, Herr, wenn du das sagst, auf dein Wort hin, mache ich das. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Jesaja 51. Ab Vers 12 heißt es, ich bin dein Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben. Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt. Welches Wort trägst du in deinem Herzen? Welches Wort hat er in deinen Mund gelegt? Was hat er dir mit auf die Reise gegeben für dein Leben? Erinnerst du dich? Lass uns kurz eine Minute still sein, halbe Minute. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, dass du jeden meiner Geschwister hier erinnerst an das Wort, dass du in sein Herz, in seinen Mund gelegt hast. Ich danke dir, Vater, dass du über jedem meiner Geschwister dein Wort ausgesprochen hast. Und ich lade euch ein, wenn ihr dieses Wort jetzt nicht gefunden habt, dann nehmt in Anspruch, dass ihr jetzt nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam kommt. Meine Frau und ich, wir werden auch mit dabei sein, und dass ihr euch ein Wort geben lasst, dass ihr etwas gebt, was euch Kraft gibt. Weil wenn ihr das Wort Gottes nicht im Herzen tragt, dann fehlt euch was. Und lasst nicht zu, dass es euch geraubt wird. Lasst nicht zu, dass ihr ohne dieses Wort, ohne diese Kraftquelle nach Hause geht. Und Vater, ich danke dir, dass du darüber wachst und dass du uns immer wieder ansprichst. Und diese Zusage, dass du dein Wort in unseren Mund gelegt hast und dass du uns unter dem Schatten deiner Hände geborgen hast. Herr, du hast das gesagt und du sagst es nicht dahin, sondern du meinst es ernst. So wie du es ernst meinst, so wollen auch wir uns entscheiden, dich ernst zu nehmen. Und danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.